2. Könige 4, 1 bis 7. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er dem Herrn in allem gehorcht hat. Aber nun ist einer gekommen, den wir noch Geld schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nur helfen, überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einen kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegele die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eines voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gebt mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zu Elisa, dem Boten Gottes, und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkauf das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben können.
Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Kleine Cowboy-Geschichte, seid ihr einverstanden? Es ist eine Geschichte wie ein Märchen, aber es ist eine wahre Geschichte. Und die Hauptrolle in dieser wahren Geschichte spielt ein texanischer Cowboy. Solche Geschichten mag ich immer ganz gerne, erinnert mich an meine Kindheit. Der Name des Cowboys war Ira Yates. Geboren wurde er 1859. Sohn eines Farmers. Sein Vater zu einem Unglück wurde noch ermordet, als Ira nur 6 Jahre alt war. War also wirklich wilder Westen da. Mit 11 Jahren musste er bereits mit seinen Geschwistern arbeiten, auf dem Feld bei der Erdnussernte helfen. Kurz danach starb auch noch die Mutter, waren sie Vollwaisen, da war er so 12. Und er, genauso wie seine Brüder, machten das Einzige, was sie konnten, sie verdingten sich als Cowboys. Mit 19 Jahren hatte er viel Erfahrung schon und begann selbst, so auf eigene Kappe, Vieh zu verkaufen und zu kaufen, ein bisschen damit zu handeln. Er heiratete eine Pastorentochter. Und die nächsten 20 Jahre schlug er sich so mehr schlecht als recht als Selbstständiger durchs Leben. Allerlei Geschäftsversuche, die er da so gemacht hat, Vieh verkauft, hat auch mal einen Haushaltswarenladen oder sowas eröffnet. Und schließlich besann er sich zurück und sagte, von Landwirtschaft verstehe ich eigentlich was. Ich bin auf der Farm groß geworden. Denn jemand bot ihm eine Farm an. Für nicht viel Geld. Das Land, was er da gekauft hatte, war nicht ganz unproblematisch. Es gab Grenzstreitigkeiten, die Brunnen waren schmutzig, aber es war eben ein großes Stück Land und für unsere Verhältnisse heute ein riesiges Stück Land. Und so versuchte er 5 Jahre lang dort zu überleben, mehr schlecht als recht, mit Ziegen, Schafen, mit Landwirtschaft, was man so macht, irgendwie zu überleben. Der Profit war ziemlich mager. Eines Tages kam er auf die Idee, eine Ölfirma einzuladen, auf seinem Land doch mal eine Probebohrung zu machen. Und die Firma war ziemlich zurückhaltend, denn allgemein war man der Ansicht in dem Business, dass es westlich des Pecos Rivers, der da durch Texas fließt, überhaupt kein Öl geben kann oder nicht gibt. Sie kamen trotzdem und machten Probebohrungen. Bei der 4. Bohrung am 28. Oktober 1926 stieß das Team der Bohrfirma auf einen sogenannten Gusher. Gusher ist Englisch und heißt, wenn es etwas spritzt. Der Druck des aufsteigenden Öls produzierte eine mächtige, dutzende Meter hohe Fontäne. Und alle wurden beregnet mit Öl. Ira und Ann Yates, die beiden, waren von einem Tag auf den anderen alle ihre Schulden los. Das Yates-Ölfeld, das kann man bei Wikipedia nachlesen mit der Geschichte, ist bis heute eines der produktivsten Ölfelder der Welt. Das sind schöne Träume, ne? Wenn in unserem Garten auch so eine Quelle wäre. Und jeder von uns, der schwelgt schon mal in solchen materialistischen, schnöden, weltlichen Träumen. Ja, jedes Mal, wenn der Jackpot wieder eine neue Grenze erreicht, wir hören das in den Medien, überlegt sich so mancher mal, Mensch, was würde man denn machen, wenn man auf diese Ölquelle stoßen würde? Und alle sind überzeugt, das würde nur das Edelste in ihnen zum Vorschein bringen. Aber heute geht es nicht um Geld, aber um Öl. Und es geht um die Taufe, um deine Taufe, Tamara. Eine Entscheidung oder deine Entscheidung, das Leben mit Gott zu führen. Und deswegen haben wir auch eben eine Ölgeschichte gehört. Für diejenigen, die aufmerksam zugehört haben, die nicht aufmerksam zugehört haben, 2. Könige 4. Könnt ihr schnell euch eine Bibel schnappen und nachlesen. Das war die Ölgeschichte von Elisa und der armen Witwe. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte? Die arme Witwe. Sie sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Elisa sagt, geh in dein Kämmerlein mit deinen Söhnen, schließ die Tür ab, borge dir so viele Krüge und Gefäße, wie du kannst von deinen Nachbarn und dann gieß das bisschen Öl, was du mir sagst, dass du hast, da rein. Und es hört erst auf, als der letzte Krug voll ist. Sie kann ihre Schulden bezahlen und noch selber davon leben. Und der erste Gedanke, der mir kommt zu diesem Text, der ist ein bisschen provokant, muss ich ja zugeben. Der erste Gedanke lautet, es geht doch nichts über ein gutes Problem, das uns zu Gott bringt. Es geht doch nichts über ein gutes Problem, das uns zu Gott bringt. Und hier ist es eine alleinerziehende Witwe, Mutter von 2 Söhnen. Und ihre Schulden drücken. Die Söhne drohen sogar in die Schuldsklaverei abzurutschen, also so eine Art Super-GAU für diese Familie. Das Ende und die Not. Echte Not, von der hier die Rede ist. Hungersnot, Überlebenskampf, die Grenzsituation. Das heißt, der wir schaffen das schon alleine Zeitpunkt ist schon lange überschritten. Das schafft sie nicht mehr alleine. Und im Urlaub sind wir auf diese Geschichte gestoßen. Wir haben im Urlaub mit den Kindern immer Geschichten gelesen, morgens beim Frühstück. Haben das ein bisschen anders gehandhabt als in meiner Jugend, also nicht vorm Frühstück, sondern beim Frühstück. Das hatte dann auch den Effekt, dass sie gesagt haben, wann kommt denn unsere Geschichte heute Morgen, wenn wir es vergessen haben. Spannend und lebensnah sind diese Geschichten und doch irgendwie auch ganz weit weg. Aus einer ganz anderen Welt. Und hier ist es ja wie in vielen anderen Geschichten der Bibel und auch unseres Lebens, ist die Not der auslösende Faktor dafür, dass ein Mensch sich an Gott wendet. Hier in der Person oder stellvertretend an Elisa, den Propheten Gottes. Und dieser Gedanke muss schon ernst genommen werden. Wir dürfen uns in unserer konkreten Situation, in der wir stecken, und da ist jeder von uns in einer anderen Situation und nicht jeder von uns würde den mit Not überschreiben, aber manche würden das. Da dürfen wir uns hier trösten lassen. Da dürfen wir uns hier trösten lassen schon, wenn wir Probleme haben, die wir einfach nicht aus eigenen Stücken in den Griff bekommen, die uns den Schlaf kosten. Da dürfen wir uns hier als erstes mal sagen lassen, bevor wir überhaupt wissen, wie das weitergeht oder darüber nachdenken, dass unsere Grenzen, wo es für uns aufhört, der Beginn der Möglichkeiten Gottes sind. Unsere Probleme Gottes Chancen sind. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Das finde ich schon mal, müssen wir lernen. Aber wir dürfen auch hier genau zuhören und lernen, unter welchen Bedingungen hilft er. Gibt es Voraussetzungen dazu? Das ist der zweite Gedanke. Elisa wirkt ja selber so ein bisschen überfordert. Also in der Geschichte kommt diese Frau auf ihn zu und sagt, Mensch, Ende der Geschichte bei mir. Kein Geld mehr, die Söhne müssen in die Schuldsklaverei. Ich weiß nicht, ich habe alles versucht, geht nichts mehr. Und Elisa fragt noch, ja, was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Wirkt ein bisschen überfordert nach dem Motto, wie es auch uns Seelsorger trifft, Leute kommen mit ihren Problemen und sagen, was soll ich damit machen? Wie soll ich da helfen? Aber er hat einen Impuls. Und der Impuls sagt, was hast du denn? Womit können wir denn arbeiten? Meine Frau sagt mir, man ist ressourcenorientiert. Na, welche Ressource hast du noch? Er sagt, und fast ironisch, vielleicht wirklich ironisch, sagt sie, naja, ein paar Tropfen Öl in einem kleinen Krug. Eigentlich will sie damit sagen, da ist nichts mehr. Ich erinnere mich noch bei dem Stichwort ein paar Tropfen Öl in dem Krug, als ich nach dem Abitur nach Griechenland trennte, mit einem Freund Urlaub machen, wir uns auf irgendeiner griechischen Insel ausstreckten und als wir dann weiterziehen wollten mit unseren Rucksäcken, irgendwie war es mehr Gepäck geworden, da haben wir alles in diese Rucksäcke gepackt und jeder kleinste Winkel von unseren Rucksäcken war voll mit Lebensmitteln, mit dem Zelt, mit dem ganzen Gerümpel, was man unnötigerweise noch mitbringt. Mit den dicken Norweger-Pullis, die wir auf dem Hinweg unbedingt in Athen kaufen mussten. Weiß ich auch nicht, wie wir da drauf kamen, die waren günstig. Und die haben wir dann 3 Wochen im Rucksack mit rumgeschleppt. Und dann blieb als am Ende nur noch eine Flasche Olivenöl übrig. Die war eh bald leer, da waren noch so 3 Finger Öl drin in dieser Olivenölflasche. Und an der Seite vom Rucksack nirgendwo war mehr Platz, die hätten wir nur noch in der Hand mitnehmen können. Und an dem Moment habe ich zu meinem Freund gesagt, Hannes, sag ich, schmeiß weg, komm, das kriegen wir jetzt nicht mehr unter. Aber Hannes war auch ein Kind von Nachkriegseltern, so wie ich, da wird nichts weggeschmissen. Die hatten ja damals gar nichts. Hannes also ganz entschlossen nimmt die Flasche, Deckel ab und setzt an. Gluck, 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 gluck. Das müsste so 100, 150 Milliliter Öl gewesen sein. Und er sagte, bevor ich das wegschmeiße, trinke ich's. Ne? Aber er hat dann auch bald gemerkt, Öl allein tut dem Magen nicht gut. Das werde ich jetzt nicht länger ausführen. Also Öl allein reicht gar nicht, wenn sie sagt, ich habe nur noch ein bisschen Öl, was will sie damit machen? Gluck, gluck. Aber die Geschichte will genau das deutlich machen, nämlich, dass das, was wir als Mangel bezeichnen, für Gott eine Ressource ist. Damit kann er arbeiten. Man sagt ja immer, aus der Philosophie kennen wir das, der archimedische Punkt, zeigt mir einen Punkt, wo ich einen Hebel ansetzen kann und gib mir einen Hebel, der lang genug ist, dann kann ich die Erde aus ihrer Verankerung heben. Man muss den Hebel nur irgendwo angesetzt bekommen. Man muss irgendwo einen Punkt haben, wo man ihn ansetzen kann, egal wie klein der ist. Und das ist die wirklich christliche Perspektive in dieser Geschichte. Du kannst es gerne Mangel nennen, du kannst es auch gerne Schwäche nennen in deinem Leben. Aber für den lieben Gott ist das eine Kante, an der kann er seinen Hebel ansetzen. Da kann er was draus machen. Und dann müssen wir uns auch noch erinnern, dass das Öl im Alten Testament ja eine ganz große Bewandtnis hatte. Nicht nur, dass es was sehr Wertvolles war, weil es mühselig ist in der Herstellung, in der Gewinnung. Aber durchgängig im Alten Testament haben wir das Öl als ein Symbol für den Heiligen Geist. Da gibt es viele Beispiele, die werde ich jetzt nicht nennen. Das heißt, diese Geschichte müssen wir schon auch gleich geistlich verstehen. Und damit stellt sich uns eine Frage als Leserinnen und Leser dieser Geschichte, nämlich wie viel Öl, wie viel Geist Gottes sind denn in dem Krug, der dein Leben ist? Wie viel ist denn da drin? Und vielleicht ist das eine Frage, die wir ähnlich beantworten würden wie diese verzweifelte Witwe und würden sagen, Mensch, das ist ja unsere christliche Demut, die wir uns so angeeignet haben, da ist nicht viel. Ich bin nur ein Wurm. Da ist nichts drin in meinem Krug. Ich kann nichts. Und dann folgt eine recht präzise Anweisung. Das ist ganz, ganz präzise, sagt Elisa, was hier laufen soll. Er sagt, geh zu deinen Nachbarn hin und dann leih dir so viele Gefäße, Krüge, Amphoren, Tupperschüsseln, wie du kannst. Das steht noch im Text, nicht zu wenige, sagt er, nicht zu wenige. Und dann sollen sie dafür sorgen, dass sie alleine ist und dieses Umfüllen vornehmen, auffüllen. Mit dem kleinen Krug in die großen Gefäße. Nun stelle ich mir das vor, ich lade euch ein, dass wir das mal so ein bisschen visualisieren. Das Wunder, was hier passiert, denn Elisa-Geschichten sind meistens Wundergeschichten. Das ist eine Szene, die dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Die Mutter, die erst zögerlich wahrscheinlich, vielleicht sogar kopfschüttelnd, ungläubig, zweifelnd, den kleinen Krug über so eine 10-Liter-Amphore hält. Stell ich mir so vor. Gehst da mit deinem kleinen Krug hin und hältst den über so einen großen Eimer. Das Öl beginnt zu fließen in einem kleinen, klaren, dünnen Strahl. Alle drei schauen gebannt auf die Szene. Und jeder hat wahrscheinlich innerlich so einen Punkt, man weiß das ja, man schätzt das ja aus Erfahrung, und man denkt, müsste jetzt eigentlich leer sein. Das ist jetzt so der Punkt, wo nur noch Tropfen kommen müssten. Wo die menschliche Logik sagt, nee, weiter geht das nicht. Mein Sohn schaut in diese große Amphore rein und merkt, die ist schon zur Hälfte gefüllt. Da ist schon viermal so viel drin, wie in so einen Krug überhaupt reinpasst. Dann plötzlich ist dieser Krug voll. Und die Mutter gibt hektische Anweisungen. Der eine hält vielleicht gerade noch eine Schale drunter, während der andere das nächste große Gefäß holt, damit kein Tropfen verloren geht. Und dann schauen sie sich irgendwie ungläubig an und dann setzt das ein, was ich nenne, das Lachen der Erlösten. Das ist das Lachen der Erlösten. Das ist wahrscheinlich so eine Art, so wie wenn man sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Ne? So wie als Kinder im Gottesdienst, wenn wir genau wussten, wenn wir uns jetzt anschauen, ist vorbei. Ja? Dann klopfen wir uns so auf die Schenkel wegen ihrem Blödsinn, den wir gemacht haben. So dieses Lachen der Erlösten, wo man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dann holen sie, und die holen einen Krug nach dem anderen und die Laune ist Top-Laune. Die sind wirklich, sie erleben gerade etwas. Das Wunder Gottes, dass er sich ihnen zuwendet, dass er auffüllt und Gefäß für Gefäß. Das war eine fröhliche Familienveranstaltung hier. Die Mutter muss irgendwann gar keine Anweisung mehr geben, das geht nachher wie von geschmiert. Der eine hält den kleinen Krug, der andere holt den nächsten großen. Jede Schale, jeder Eierbecher, jeder Zahnputzbecher in diesem Haushalt ist mit Öl gefüllt am Ende. Und als keiner mehr irgendwo irgendein Gefäß findet, kommen die letzten Tropfen aus dem Krug. Der Boden ist voll, überall Öl, eine Rutschpartie. Das ist eine schöne Geschichte, ne? Das ist wie die Millionärsgeschichte mit dem Öl, mit der Quelle in Texas. Und jetzt im Urlaub habe ich meinen Neffen getroffen. Da hat er erzählt, er war in einem Elektronikmarkt. Nur ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ach, wert vielleicht 50 Euro. Und an der Kasse sagt ihm die Verkäuferin, wir haben hier so eine Aktion, jeder 500. oder 1000. oder so, wird einfach durchgewunken, der muss gar nichts bezahlen. Der kriegt das geschenkt. Was hat er wohl gedacht? Was hat er gedacht? Ich will euch sagen, was er gedacht hat. So ein Scheiß, hat er gedacht. Also anstatt sich über die 50 Euro zu freuen, hat er gedacht, ich hätte hier rauslatschen können mit dem Mörder-Einkauf. Ja? So ein Fernseher mit einer Surround-Anlage und einem Beamer dazu, das hätte ich einfach durchschieben können. Stattdessen stehe ich hier mit 3 SCART-Kabeln und einer CD. Und ich glaube, trotz der Freude in dieser Situation wird es der Witwe etwas ähnlich gegangen sein. Hatte Elisa gesagt, nicht zu wenige Krüge und Fässer? Haben sie vielleicht, also wir sind ja Menschen gewesen wie wir, Jeder hätte wahrscheinlich gedacht, Mensch, ich hätte noch mehr anbringen können. Ich kenne da noch Leute, die hätten mir auch was geliehen. Hätte ich das gewusst, was hätte ich ihr alles hingestellt? Ich hätte von der Raiffeisengenossenschaft so einen Tankwagen hier kommen lassen. Öl sind hier die Möglichkeiten Gottes. Und da ist eine Lektion drin. Das ist der Segen Gottes, das ist der Heilige Geist, den er geben will. Und Heiliger Geist, das bedeutet, ja, das ist ja ein sehr belegter, bedeutungsschwangerer Ausdruck, aber eigentlich bedeutet es nur die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Seine Anwesenheit in meinem Alltag, in meinem echten Leben. Und dann gibt es immer diese Diskussion in der Gemeinde, muss man darum bitten, darf man darum bitten, hat man den schon längst? Aber diese ganzen Fragen werden auf ihre Art von dieser Geschichte schon automatisch beantwortet. Denn die Geschichte stellt uns einfach nur eine Frage. Die Frage heißt, wie viele Krüge stellst du hin? Mit wie viel Segen rechnest du denn? Reicht dir so ein bisschen Erbauung und Kraft für die nächste Woche? Reicht dir das? Ein bisschen beten als meditative Pause, weil es gut tut? Ein bisschen Ehrenamt als gutes Signal, dass man die Sache unterstützt? Und ich selber erwische mich in dieser Geschichte mit meiner kleinen Geisterei, mit meinem kleinen Glauben, mit meiner bürgerlichen Buchhaltermentalität, die ich so mit mir herumschleppe, pseudochristliche Bescheidenheit. Und heute feiern wir eine Taufe und es ist deine Taufe. Und wir glauben und lehren ja, wir lesen das bei der Taufe Jesu, dass der Heilige Geist auf ihn niederkam, in Form einer Taube. Und dass bei der Taufe eben nicht nur Wasser fließt, sondern auch Öl im alttestamentlichen Sinne. Heiliger Geist. Und dann haben wir noch andere Diskussionen, wo wir uns streiten, ob jetzt die Wassertaufe und die Geistestaufe gleichzeitig hinterher das eine, das andere zuerst. Und ich glaube, die Geschichte gibt auch hier drauf eine Antwort. Und da ist es die gleiche Antwort. Es kommt auf die Anzahl der Krüge an, die ich hinstelle, nicht wann die gefüllt werden. Und wenn ich das eben bei der Wassertaufe verpasst habe, dann stelle ich die nachher hin. Gott ist gnädig. Er will mich ganz anfüllen. Sind wir fast am Ende. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Wir freuen uns ja schon riesig mit dieser Witwe. Wir haben ja schon begriffen, wir sind auch mittendrin in der Geschichte mit unserer ganzen Befangenheit. Wir ahnen es ja schon, da geht es ja auch um unser Leben, da geht es um unser Vertrauen in Gott. Nun fährt der Text aber fort mit einer weiteren Anweisung des Elisa, die eigentlich gar nicht gesagt hätte werden müssen in ihrer Selbstverständlichkeit. Elisa sagt, Mensch, ja, verkauf das. Vielleicht war diese Witwe in ihrer Abhängigkeit von Mann und Söhnen wirklich so unselbstständig geworden, dass es diese Anweisung bedurfte, dass er ihr sagen muss, Mensch, jetzt nimmst du das Naheliegende, du nimmst das Öl und verkaufst es. Davon wird sie die Schulden bezahlen können, davon wird sie selber noch leben können. Das Überleben der kleinen Familie ist gesichert. Und hier müssen wir auch die geistliche Übertragung wagen, nochmal auf den Heiligen Geist zu sprechen zu kommen. Und an dieser Stelle spreche ich ja nicht nur zu dir, Tamara, sondern zu allen, die hier anwesend sind. Und besonders zu denen, die die Entscheidung auch schon getroffen haben in ihrem Leben. Wir haben ja bereits erfahren, dass Gott uns reichlich segnet. Das Prinzip mit dem Kleinen, aus dem Gott viel machen kann, das kennen wir eigentlich. Viele von uns haben Wunder erlebt. Haben erlebt, dass da, wo die eigene Kraft völlig am Ende war, auf einmal irgendwoher neue Energie kam. Und hier ist nun der kritische Punkt. So mancher, der sich vielleicht hinter den in der Predigt angedeuteten theologischen Diskussionen um den Empfang des Heiligen Geistes ein bisschen verstecken möchte, muss noch lernen, oder wir müssen noch lernen, dass Gott uns das Öl bereits geschenkt hat, dass wir aber langsam anfangen sollten, es zu verkaufen. Das Wunder selber geschieht in dem Kämmerlein, im Privaten, der Familie. Aber dass der Segen selber, und das ist das biblische Prinzip hier, der Segen selber, der fließt aus dieser Kammer hinaus zu anderen. Der will raus. Das Öl muss auch zu anderen. Es wird sowohl ihnen als auch anderen Familien helfen können. Geh nun und verkauf das Öl. Und wie das praktisch aussieht, das werde ich in einer kleinen Geschichte am Ende, und damit ist dann auch wirklich Schluss an alle Kinder von der Predigt, euch erzählen, wie das geht mit dem Verkaufen von dem Öl. In dieser Geschichte, die Tony Campolo erzählt, ein Prediger, von dem ich gerne mal Predigten höre, da erzählt er von einem Diakon, also jemandem, der in der Gemeinde ein Amt bekleidete, wie er sagt in seiner prägnanten Sprache, natürlich nicht auf Deutsch, er sagte, ein Diakon, der nicht diakonte oder mit diakonte, eins von beiden. Der hat eigentlich nichts getan, der war gewählt in dieses Amt, aber der dachte, der kann nichts und so, der hat nichts gemacht. Und eines Tages kamen die Jugendlichen in der Gemeinde, wie das oft so der Fall ist, auf eine Idee und sagten, wir möchten gerne ins Altersheim, wir möchten Gottesdienste machen oder Andachten anbieten, ein bisschen singen für die alten Leute im Altersheim. Nachmittags nach dem Gottesdienst. Er sagte es, okay, ich fahre euch dahin. Die hatten ihm nämlich gebeten, wir brauchen jemanden, der den großen Bus fahren kann, um uns dahin zu fahren. Er fuhr die Kinder mit dem Van dorthin. Und während die Kids vorne ihr Programm machten, saß er immer mit gekreuzten Armen hinten in der letzten Reihe und wartete, dass sie fertig sind. Und als er da so sitzt, beim ersten oder zweiten Mal, da spürt er plötzlich die Hand von einem alten Mann im Rollstuhl auf seiner Hand. Und der Mann nimmt seine Hand und hält die fest. Die ganze Stunde lang hält er ihm die Hand fest, bis es vorbei ist. Und einen Monat später fährt er wieder die Kids hin, setzt sich in die letzte Reihe. Der alte Mann nimmt seine Hand und hält die ganze Zeit fest. Und das ging so. Jedes Mal, wenn er hinkam, dann hat der alte Mann seine Hand gegriffen. Und dann kam nach 4, 5, 6 Monaten der Moment, wo er wieder dort war. Und der alte Mann war nicht da. Und er wunderte sich und fragte eine der Pflegerinnen, wo ist denn der alte Herr, der immer da hinten sitzt bei mir? Und sie sagte ihm, der ist unten im ersten Stock, Raum so und so, 4. Tür links, er liegt im Sterben. Und ich glaube, er würde sich freuen, wenn sie nochmal vorbeigehen. Und das hat er gemacht. Etwas ängstlich, weil er in diesen Dingen nicht gut war, ging er in diesen Raum rein, sah den alten Mann dort ausgestreckt liegen, beugte sich über den fast leblosen Körper des Mannes und wie gewohnt nahm er die Hand und hat sie ihm gehalten. Und in diesem Moment, nach ein paar Minuten, als er ihm die Hand hält, dann stellt er fest, der Mann macht nochmal einen großen Atemzug und haucht es aus, stirbt, drückt nochmal die Hand einmal und dann stirbt er. Das hat ihn sehr berührt, blieb noch ein paar Minuten so stehen und ging dann raus. Und auf dem Gang kommt ihm eine Dame entgegen, die sich ihm vorstellt, sagt, das ist mein Vater. Er sagt ihr, ihr Vater ist gerade verstorben, erzählt es ihr. Und dann sagt sie ihm, ja, mein Vater, der hat mir immer erzählt, der hat immer gesagt, einmal im Monat kommt Jesus und hält mir die Hand. Eine Stunde lang. Und bevor ich sterbe, möchte ich gerne noch, dass er noch einmal kommt und mir die Hand hält. Das Wenige, was wir haben, zur Verfügung stellen. Ein besseres Beispiel dafür gibt es gar nicht. Die Krüge rausstellen. Sein Öl verkaufen. Und das ist mein Wunsch natürlich für dich in deiner Taufe. Und es wäre als ein Wunsch, es ist auch eine Verheißung. Eine Einladung, auch für alle, die den Schritt vielleicht noch vor sich haben, überlegen, ein Appell an uns alle, deren Krüge voll sind und die wir anfangen sollen zu verkaufen. Das Öl muss zu den anderen. Amen.